wie kriege ich mein E-Commerce wieder effizient? Wie kriege ich es vor allen Dingen auch kostensparend hin?
Die Bedeutung von E-Commerce im B2B in den letzten Jahren ist enorm gestiegen. Es gibt kaum noch Unternehmen, die nicht interessiert daran sind, online zu verkaufen. Doch was ist eigentlich das Geheimrezept für langfristigen Erfolg im E-Commerce? Gibt es überhaupt ein Geheimrezept und das eine Geheimrezept, oder sollte man verschiedene Ansätze in Betracht ziehen, je nach Zielvorhaben, Unternehmensstruktur, der bestehenden Systemlandschaft und nicht zuletzt auch abhängig vom Budget? Dirk Reimsbach, E-Commerce-Spezialist bei der Medienwerft in Hamburg, stellt uns in unserer heutigen Podcast-Folge verschiedene Ansätze vor, welche Möglichkeiten man als B2B-Unternehmen hat, im E-Commerce erfolgreich zu sein. Hallo Dirk, schön, dass du heute dabei bist.
Hallo, hi.
Hi. Dirk, ich habe dich jetzt als E-Commerce-Experten der Medienwerft vorgestellt, aber vielleicht hätte ich lieber sagen sollen, E-Commerce-Experte der FIS-Gruppe. Kannst du unseren Hörern mal erklären, was E-Commerce in der FIS-Gruppe eigentlich ausmacht und warum das was Besonderes für unsere Kunden ist?
Ja, das kann ich machen. Also E-Commerce in der FIS-Gruppe ist erstmal ganzheitlich, so würde ich es ausdrücken. Es gibt ja viele E-Commerce-Unternehmen, die irgendwie einen besonderen Fokus haben. Die einen machen Online-Shops, die anderen machen Online-Marketing, es gibt wieder welche, die machen Warenwirtschaft oder ERP-Expertinnen und Experten, und wenige bieten wirklich alles aus einer Hand. So, es gibt zwar ein paar große, die haben das auf Papier auch, dass das alles dort zu finden ist. Allerdings ist das ja, wenn man irgendwie 10.000, 12.000 Leute hat, dann sind das auch verschiedene Abteilungen, teilweise ganz verschiedene Länder, die da unterwegs sind. Und dann ist das auch nicht mehr so aus einem Guss. Und bei uns ist das tatsächlich ja aus einem Guss. Wenn ich jetzt mir mal überlege, wie wir das früher mal gemacht haben, also noch vor der Zeit der Medienwerft, Online-Shops gebaut haben, da haben wir quasi, ja, bis zur Order haben wir Dinge gebaut, und dann haben wir nach einer Schnittstelle die Order ans ERP abgegeben, und da war da Schluss. Da haben wir nicht gewusst, was passiert denn jetzt danach auch noch. Und hier in der FIS-Gruppe sind wir sozusagen ja ein Team. Da kommen, da kann man das Ganze end-to-end betrachten, und das ist toll. Und ja, wir kennen uns alle auch persönlich, also von daher ist das schon deutlicher Mehrwert, wenn wir das E-Commerce gemeinsam in der FIS-Gruppe machen.
Das stimmt, da kann ich dir recht geben. Jetzt geht's aber ja in unserer heutigen Podcast-Folge nicht nur um das Thema E-Commerce, sondern ganz speziell um den Begriff Lean-Commerce. Das ist ja jetzt erstmal kein Begriff, den man googeln kann und sofort ein Suchergebnis findet, sage ich mal. Aber es steckt auch der bekanntere Begriff Lean-Management im Wort drin. Wie ist denn der Begriff Lean-Commerce überhaupt entstanden und wie würdest du ihn definieren?
Ja, genau. Also Lean Management ist da schon genau richtig, also Lean Management und Lean Production, das sind so die Begriffe oder die Kernprinzipien, die wir dafür aufgegriffen haben. Um das mal kurz zu erklären, Lean Production und später Lean Management kommt ja ursprünglich, ist schon relativ alt, kommt aus dem Japan der 50er Jahre, vor allen Dingen von Toyota. Dort war es halt so, muss ich das vorstellen, war nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Wirtschaft fing wieder an aufzufahren, und die Nachfrage stieg, und Toyota wollte ganz viel produzieren, aber hat halt ein Problem gehabt, denn es fehlten halt ganz viele Menschen halt einfach. Es sind halt ganz viele verstorben im Zweiten Weltkrieg. Es gab starke Qualitätsprobleme, die man zu bewältigen hatte. Die Lieferketten waren auf einem schlechten Niveau. Das waren also alles sehr schlechte Zeichen, um wirklich erfolgreich eine steigende Nachfrage zu bedienen. Und die haben da so ein bisschen aus der Not heraus eine Tugend gemacht und haben dann halt so Lean Production erfunden, ohne dass es damals schon Lean Production hieß. Das ist erst viel später ist der Begriff aufgekommen. Aber die haben gesagt, okay, was müssen wir denn tun, um erfolgreich zu werden? Ja, wir müssen hier mit unseren Mitteln haushalten. Und das bedeutet eben, dass man vor allen Dingen, also ganz großes Thema für die ist, war quasi eine Verschwendung zu vermeiden. Also in der kompletten Produktionskette, damals noch sehr stark auf Produktion, deshalb auch Lean Production ausgelegt, war halt das Thema, dass Verschwendung irgendwie, das war sehr, also musste man vermeiden. Und dahin auch Prozesse aus Sicht der Kunden und Kundinnen musste man verstehen, weil wenn man, sozusagen auf ein Angebot produziert, was niemand möchte, ist das natürlich die größtmögliche Verschwendung, die man hat. Und daraus haben die dann halt eine sehr, sehr schlanke Produktion, also das ist das Lean Production, gemacht und haben immer wiederkehrend, also sich verändert, immer auf die Bedürfnisse von Kundinnen und Kunden sich angepasst und die Qualität gesteigert und ständig den kompletten Prozess in Frage gestellt, passt der noch so, müssen wir da was ändern? Und das war der Erfolg, der damals war. Das wurde später in den 80er Jahren in den USA wurde das eben analysiert und da ist das Thema Lean Management entstanden, weil es war nicht nur auf die Produktion ausgelegt, sondern man kann das ganze Unternehmen führen. Und da ist die Philosophie Lean Management entstanden und die gilt auch heute noch, ne? Und wir haben das so ein bisschen adaptiert jetzt auf den E-Commerce und haben diese Kernprinzipien des Lean Managements jetzt auf Lean auf E-Commerce projiziert und haben dann eben Lean Commerce etabliert.
Okay, und wie kam das zustande, dass ihr ausgerechnet jetzt diesen Begriff Lean Commerce etabliert habt? Was war da der Hintergrund?
Genau, also es war auch so ein bisschen evolutionär. Also wir hatten früher, das war noch vor ein paar Jahren, war das komplette Geschäft im E-Commerce eher stark Feature getrieben. Das heißt, wir haben sehr viele Features gebaut, wir haben sehr viele Dinge automatisiert, war das große Begriff Digitalisierung. Das bedeutet, alles muss irgendwie digital werden. Alle Prozesse wurden irgendwie automatisiert, teilautomatisiert, oft auch Deadline getrieben. Das heißt, es musste irgendwie schnell zu einer bestimmten Zeit irgendeine Funktion online gehen, was dazu auch geführt hat, dass man eben, ja, wenn was schnell gehen muss, macht man das eben mal schnell, ist vielleicht dann nicht die nachhaltigste Lösung, muss man eben später auch nochmal ein bisschen ran, um das sauber zu machen. So war das früher gewesen. Deshalb sage ich jetzt mal früher. Und mit der Abkühlung der Wirtschaft, vor allen Dingen in Deutschland, die jetzt ja stattfindet und die auch bleibt, ist es immer mehr so, dass wir auch nachgefragt wurden, Dinge eben effizienter zu gestalten, Dinge zu optimieren. Kostenthema ist ausgekommen. Also Kostenersparnis ist ein Riesenthema geworden. Geht es jetzt gerade auch weg von reiner Feature-Entwicklung, also die gibt es auch noch, aber Feature-Entwicklung immer im Hinblick auf, man behält die Kosten im Blick. Und da haben wir gesagt, okay, das passt mit diesem Lean-Management-Gedanken. Also wir haben jetzt zwar nicht Japan in den 50er Jahren, also davon sind wir noch weit weg, aber es ist eben so, dass das kein Phänomen ist, das morgen wieder vorbei ist mit der Wirtschaft, sondern das wird erstmal auch eine ganze Weile so bleiben. Und auch wenn da so ein paar optimistische Blicke jetzt in die Zukunft gerichtet werden, ist das Niveau ist relativ niedrig, steigende Absätze angeht. So, und da ist es eben so, dass quasi ja das Thema Kostenersparnis, Kosteneffizienz, das ist der Hebel, den man jetzt gerade hat und den viele jetzt haben. Und daher passt das jetzt wie die Faust aufs Auge jetzt eben der Begriff Lean Commerce, weil es jetzt eben genau darum wieder geht. Wie kriege ich meinen E-Commerce wieder effizient? Wie kriege ich es vor allen Dingen auch kostensparend hin?
Okay, das war jetzt also die Ausgangssituation, wie das entstanden ist, warum das genau jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt ist, diesen Lean-Management-Ansatz auf das Commerce zu übertragen. Und wie setzt ihr denn diesen Lean-Commerce-Ansatz im Umgang mit dem Kunden um? Was macht den Ansatz genau aus? Was unterscheidet den vielleicht von bisherigen Ansätzen? Was ist da das Neue daran, was so zeitgemäß ist zur jetzigen Situation, auch zur wirtschaftlichen Situation passt und auch vielleicht zu den Anforderungen des Kunden?
Genau. Also wir sind jetzt stärker in die Prozesse eingebunden einfach auch oder wir binden uns dort stärker ein. Ging es früher vielleicht eher um wirkliche irgendwie Prozesse zu verstehen, um sie zu digitalisieren. Hinterfragen wir das jetzt gemeinsam mit unseren Kunden und Kundinnen dahingehend, ist das überhaupt effizient? Kann man das vielleicht effizienter gestalten? Und geändert hat sich das dahingehend, dass früher, wie gesagt, haben wir eher Feature-Entwicklung betrieben. Wir haben Prozesse analysiert und die Prozesse digitalisiert. Heute sind wir eher noch in der Beratung tätig, dass wir uns erstmal mit den Kunden und Kundinnen hinsetzen und da erstmal so einen vierstufigen Prozess, so kann man sich das vorstellen, etablieren. Dass wir sagen, okay, wir müssen als allererstes ganz zu Beginn erstmal die Kundensicht definieren. Welche Werte existieren denn aus Kundensicht? Was ist denn eigentlich mein Mehrwert als Company, um eben Kundinnen und Kunden zu bedienen? Das müssen wir erstmal zutage fördern. Da kommen auch unsere Expertinnen und Experten von vom CX-Design, also UX vor allen Dingen, kommen da zum Einsatz. Und dort wird erstmal in Workshops definiert, was sind denn eigentlich unsere Kundinnen und Kunden, also aus der Sicht unserer Partner, und was brauchen die denn und welchen Mehrwert können wir denen leisten? Das ist schon mal der allererste Schritt. Ausgehend davon entwickeln wir oder erstellen wir so einen Wertestrom. Also wie erreichen wir diese Werte? Also den zeichnen wir auf von vorne nach hinten. Und dort wird dann sehr schnell klar, wo passiert denn aktuell die Verschwendung? Also die werden wir dann identifizieren, oder die identifiziert sich relativ schnell dann auch. Wo gehen Dinge, wo passen Dinge nicht? Wo gehen Dinge zu langsam? Welche Dinge macht man vielleicht umsonst? Das sind die Themen. Wenn man das alles mal identifiziert hat und das erstmal so ein Status quo hat und das alles mal auf Papier hat, dann beginnt man, die Prozesse zu optimieren. Ziel sollte halt sein, dass man nachher bei diesen ganzen Prozessen, vor allen Dingen auch technische Prozesse, die in so einem Guss, in so einen Fluss bringt. So, das ist eigentlich das Ziel des Ganzen. Und dahingehend auch Dinge automatisieren. Wenn es irgendwo hakt, kann das automatisch irgendwie nochmal umgebogen werden, dass das quasi nicht, dass da keine Menschen Fehler sehen sollen, sondern dass sich das selber monitort, dieses System. So, das sind die Themen, die wir da haben. Das muss auch nicht alles, das klingt jetzt so, okay, das ist ein Riesenprojekt und da muss man ganz viel tun, aber im Wesentlichen kann man da auch mit relativ wenig viel erreichen. Also auch kleine Optimierungen können letztendlich, wenn man den ganzen Strom sieht, von hinten nach vorne, einen riesen Impact haben. So. Und das sind die sozusagen low-hanging fruits, die wir uns da zur Brust nehmen und die dann umsetzen.
Okay, verstanden.
Genau, und dann ist halt auch noch das Thema kontinuierliche Verbesserung. Also wenn man das erstmal geschafft hat, das ist erstmal optimiert und das ist erstmal automatisiert, dann geht es jetzt erstmal darum, dass das auch kontinuierlich verbessert wird. Also das heißt, was jetzt heute gut ist und heute funktioniert, das muss nicht morgen auch noch so sein, sondern man muss dort auch KPIs definieren, am besten diese Werte oder diese Prozesse, alles, was man visualisiert hat, lässt man am besten automatisiert visualisieren, sodass man ständig ein Benchmark hat, wie funktioniert das gerade, und auch wenn sich Nachfragen beispielsweise ändern oder so, wie kann ich auf veränderte Nachfrage am schnellsten reagieren und das System, also wir machen ja sehr viel Technik da, das auch so aufsetzen, dass so eine Veränderung eben schnell stattfinden kann und dass wir auf Veränderungen sehr schnell reagieren können, idealerweise ohne, dass da Software entwickelt werden muss.
Okay.
Genau. Und noch ein Satz dazu, wichtig ist da eben auch noch KPIs eben auch zu definieren. Ne? Also dass man Dinge jetzt weniger so Bauchgefühl, sage ich jetzt mal, macht, sondern mehr wirklich messbare Ziele hat oder messbare Prozesse hat, die man wirklich, wo wirklich harte KPIs hinterstehen, damit man das wirklich ideal monitoren kann. Was dann auch noch so ein bisschen dazu kommt, ist das Thema so ein bisschen Change Management. Das machen wir da raus, weil das so eine kontinuierliche Veränderung, das ist auch nicht was viele Mitarbeitenden von unseren Partnern auch kennen, so dass sich ständig Prozesse ändern. Das müssen wir auch erstmal schulen. Was heißt das denn, wenn sich ständig immer alles ändert? Wird es dann zu kompliziert, oder wie gehe ich denn selbst als Person damit um, wenn sich ständig die Themen ändern? Und vor allen Dingen nicht nur, dass das eine Tatsache ist, dass es dann so passiert. Nee, wie kann ich denn aktiv da mitarbeiten, dass ich da Verbesserungen einbringen kann, dass ich da mithelfe, dass ich da vielleicht auch schnelle Entscheidungen selber treffe? Das ist alles so ein Prozess, der ist dann weniger technisch, der ist dann mehr personell und wie ein Team zusammenarbeitet. Das sind alles Themen, die wir mit dem Lean-Commerce-Ansatz beim Kunden jetzt umsetzen.
Okay, genau. Das heißt, dass der Lean-Commerce-Ansatz letztendlich versucht, die Prozesse effizienter zu machen, zu verschlanken, auch mit Blick auf Budget, auf bestehende Systeme, auf bestehende Prozesse. Jetzt hast du gerade schon gesagt, das ist jetzt weniger technisch. Trotzdem würde mich interessieren, wie lässt sich denn diese Methode auch technisch umsetzen? Was steckt da dahinter?
Genau, das ist auch ein guter Punkt, warum jetzt auch gerade Lean Commerce kommt, denn ganz einfach ist die Technik jetzt so weit, wenn man jetzt mal das so ganz erlaubt sagt. Wir haben über die Jahre viel neue Technik. Es gab immer neue Systeme, neue Softwarearchitekturen. Und die haben immer erst versprochen, es wird damit alles leichter, es wird damit alles einfacher, es wird alles schneller und so, haben aber oft das Thema, dass es dann an anderer Stelle vielleicht komplexer wird oder man braucht mehr Leute, um das umzusetzen oder man braucht fähigere Leute, um Dinge umzusetzen oder so. Das war lange Zeit tatsächlich ein Problem, auch wenn es auf Papier immer gut war. Mittlerweile haben wir es aber tatsächlich geschafft oder haben die Unternehmen das geschafft, die diese Technik auch bereitstellen, dass quasi das wirklich einfacher ist. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass das nur auf Papier steht, sondern es ist auch einfacher. Und ich gebe mal da jetzt ein Beispiel, und zwar, das haben viele sicherlich schon gehört, ist das Thema Composable Commerce. Das ist jetzt auch nicht neu, aber das ist eben mittlerweile sehr gut handelbar geworden, das Thema Composable Commerce. Vor ein paar Jahren war das halt auch noch so eine Sache, wo man sich fragen musste, kann ich damit umgehen? Aber heutzutage ist es wirklich so, dass man auf dem Stand ist, in dem man das gut machen kann. Und Composable Commerce heißt jetzt auch nicht unbedingt, oh, brauche ich jetzt ein neues Shop-System, muss ich mir jetzt das ganz Neues kaufen, was jetzt Composable Commerce drauf hat, sondern es ist mehr oder weniger so ein Paradigmen, was auch viele bestehende Systeme auch grundsätzlich mitbringen. So, das geht einfach, ich erkläre das mal kurz an einem Beispiel. Früher war es so, dass man sehr viel, die E-Commerce-Systeme sehr, sehr stark monolithisch waren. Also man hatte eine monolithische Architektur. Das bedeutet, man hat sich so ein System gekauft, das im Prinzip erstmal alles bietet, was man für E-Commerce braucht. Das ist auch erstmal gut. Das ist auch eine super Sache. Man konnte es sich hinstellen. Es hatte eine Suche, es hatte ein PIM, es hatte ein CMS-System, es hatte Tracking-Funktion, es hat ein Order-Management-System, man konnte alles eigentlich out of the box machen. Teilweise haben die sogar Frontends gehabt, die man, ich sag mal, anmalen musste. So, und dann konnte man schon live gehen. Das ist relativ schnell und das ist auch ein Vorteil von so einem System, dass man eigentlich relativ schnell up and running ist und Dinge verproben kann. Nur ist es so, dass es halt gerade im B2B immer schwierig ist, tatsächlich so einen Standard hinzustellen und zu sagen, der passt jetzt mit allem, sondern dort ist gerade viele Prozesse müssen verändert werden, viele Prozesse müssen customized werden und da fängt es an, wenn man in so eine stark monolithischen Strukturen anfängt, Veränderungen einzubauen, dann führt es dazu oder kann es dazu führen, dass die Systeme irgendwann, dass die Entwicklungsgeschwindigkeit irgendwann über die Zeit langsamer wird, weil diese Features, die man da einbaut, selbst wenn man ein Feature zum Beispiel bei der Suche ändert, dann hat das eventuell Auswirkungen aufs PIM. Ändert man was im PIM, hat das Auswirkungen eventuell aufs Content-Management-System etc. Und man baut sich halt sehr stark Komplexitäten. Und diese ganzen Systeme sind jetzt eben über die Jahre immer modularer geworden, also da auch dieses Thema Composable. Also Composable muss jetzt nicht unbedingt fancy Microservices sein, sondern Composable kann auch einfach eine modulare Architektur sein, wo beispielsweise eine Suche, ein PIM und ein CMS voneinander getrennt sind. Also dass die nichts miteinander zu tun haben und dass sie autark voneinander weiterentwickelt werden können. Und das kann man schon auch bestehende Systeme, die vielleicht früher monolithisch waren, die man jetzt abgedatet hat auf neue Versionen, die prinzipiell so einen modularen Approach mitbringen, die kann man jetzt dahingehend eben auch umsetzen. Und das hat eben den Vorteil vor allen Dingen, wenn man jetzt wieder zurückblickt mit LeapCommerce, dass man dort auch sagen kann, man hat seinen Wertestrom, man möchte kleine Dinge anpassen, man möchte Dinge schnell anpassen, dann bietet sich Composable Commerce eben an, weil man es auch auf der technischen Ebene relativ schnell umsetzen kann, ohne wirklich ein großes Riesenprojekt davon zu machen. So, und wichtig hierbei ist nur, und das ist halt, was wir unseren Kunden und Kundinnen da als erstes raten, ist halt, viele haben halt noch eine Storefront, also so ein Frontend, was integriert ist in der E-Commerce-Plattform, also wirklich tief integriert und dass man erstmal den Weg headless geht. Das ist auch so ein Topic, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt. Headless bedeutet aber nur, dass man die Storefront erstmal autark von einem Backend verwenden kann und dass die nur über eine API miteinander sprechen und nicht mehr tief integriert sind. Und damit hat man schon viel gewonnen, weil von ausgehend von dieser Storefront hat man dann zwei wesentliche Sachen, auch für E-Commerce. Man hat eine Storefront, bei der man sehr schnell aus User-Sicht oder die Kundensicht Dinge ändern kann. Also das heißt, User Experience und UI kann man relativ schnell umsetzen. Und aber man kann auch Composable-Strukturen, die es vielleicht im Backend noch gar nicht gibt und die man da vielleicht jetzt nicht einbauen will, auch ansprechen. Beispielsweise, man hat im Backend eigentlich eine Suche, die funktioniert auch so ganz okay, aber man will aus Kundensicht jetzt eine ganz neue Suche etablieren. Und da muss man jetzt nicht im Backend alles umbauen, sondern kann eigentlich über diese Headless Storefront einfach nur die neue Suche eben ansprechen. Und das ist das, was ich auch gemeint habe. Die Technik ist mittlerweile soweit. Also auch unsere Partner und viele Lösungen, die wir eingebunden haben, die kann man auch echt schnell einfach übers Frontend einfach einbinden. Und ich habe es ein paar Mal einfach gesagt und es ist auch so. Also es geht jetzt relativ zügig und man hat schnell einen Mehrwert sowohl für Kundinnen und Kunden als auch man hat den Prozess verschlankt und genau, kann von da aus weitermachen. Das ist halt, das hilft halt bei diesem Lean-Commerce-Gedanken, so dass man sagt, okay, wenn man Dinge schnell ändert oder wenn man auf Veränderungen reagieren muss, dann kann man in der neuen technischen Welt das machen. Und wie gesagt, nochmal der Hinweis, man muss das jetzt nicht alles neu bauen, sondern man kann das auch über so einen Headless-Approach relativ schnell sich in so eine Richtung begeben und kann dann, wenn man erstmal headless ist, das Backend asynchron sozusagen nachrüsten. So.
Okay, also die technischen Voraussetzungen und Möglichkeiten sind mittlerweile anscheinend gegeben, dass man das so umsetzen kann. Es ist aber ja trotzdem so, dass du hast jetzt gesagt, es gibt Frontend, es gibt Backend. Es sind ja trotzdem sehr unterschiedliche, auch technische Herangehensweisen, da den Kunden zu beraten. Wie sieht es denn bei euch in der Praxis auch, vielleicht auch mit Blick auf die FIS-Gruppe, wie macht ihr das, wenn ihr auf der einen Seite Frontend habt, auf der anderen Seite Backend, verschiedene Composable-Möglichkeiten? Wie sieht es aus, wenn der Kunde auf euch zukommt, bereit ist, diesen Lean-Commerce-Ansatz umzusetzen. Wie geht ihr da vor in der Praxis?
Ja, also wenn wir mal bei der Technik bleiben, in der Praxis ist es halt ganz klar, dass wir uns erstmal überhaupt die Technik angucken, was ist da alles und sehen, was haben unsere Kunden und oder was haben unsere Partner dann, was haben die alles schon? So, und sehr oft sehen wir halt, sehen wir oder haben wir das jetzt auch in den vergangenen Jahren gesehen, dass dort einfach sehr viel vorhanden ist, also schon man kann sagen im Zoo an Tools und Services, die vorhanden sind, oft doppeln die sich teilweise, ne? Also man hat quasi ein extra CMS, man hat eine extra Suche, man hat ein extra E-Commerce-System, man hat eine extra Storefront, die irgendwo anders gehostet ist. Also da gibt's sehr sehr viel und wir gucken erstmal eine Bestandsaufnahme, was ist das denn alles? Gibt es da schon Optimierungsbedarf? Braucht man das alles, was man da hat? Oder andersrum, nutzt man das überhaupt alles? Ne? Also selbst wenn man jetzt, kann ja auch sein, dass die Plattform an sich zufriedenstellend läuft, aber man nutzt nur 10% von dem ganzen System, dann müsste man mal gucken, den Kunden vielleicht auch oder die Kunden dahingehend beraten und oft wissen sie auch gar nicht, was denn da alles noch möglich ist oder was denn da alles noch geht. Also das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Und andererseits ist ein Thema in diesem Composable-Thema, dass ja auch Leute zu uns kommen, die irgendein spezielles Problem haben mit einer Suche beispielsweise oder mit einem Content-Management-System. Das, was sie haben, das deckt nicht die Anforderungen so weit ab. Und sie brauchen da, sie stehen vor der Entscheidung, baue ich das jetzt selber? Ne? Muss ich das jetzt selber entwickeln oder kann ich das selber entwickeln und macht das überhaupt Sinn, das selber zu entwickeln? Oder im Sinne von so einem Composable-Ansatz, kaufe ich mir das zu oder setze ich mir das, packe ich das damit rein? Und wir haben jetzt über all die Jahre ja sehr, sehr viel in der Medienwerft oder auch in der FIS-Gruppe an Third-Parties integriert und schon viele Jahre Erfahrung mit Integration von Third Parties und das ist eben auch ein Thema. Also wir haben ein großes Partnernetzwerk und wir kennen viele Lösungen und fast noch viel wichtiger als die Lösungen sind, wir kennen auch viele die Leute dahinter. So, und das ist halt auch ein sehr großes Thema, dass wir oder ein sehr großer Punkt, dass wir eben gemeinsam mit Partnern auch die perfekte Lösung für finden können. Und das ist eben, das ist das, was wir auf technischer Sicht erstmal machen. Also so eine Analyse, Tool-Auswahl, was braucht man da alles, was gibt's da? Und vor allen Dingen auch nicht nur, was brauche ich jetzt oder was muss ich jetzt machen, sondern vielleicht auch noch strategisch überlegen, wohin kann ich das System ich brauche vielleicht was erst in 5 Jahren. Womit kann ich jetzt das System jetzt schon in so eine Richtung bringen, dass das in 5 Jahren easy anzubinden ist? Ne? So, das ist ein großer Punkt, den wir da haben. Ich habe es ja schon gesagt, so das spielt da mit rein. Weiterhin ist dann Thema Orchestrierung und Automatisierung ein Thema. Also wie packe ich diese ganzen Services, die es da gibt, und die müssen auch nicht unbedingt zugekauft sein, sondern die können auch schon intern vorhanden sein. Wie orchestriere ich die eigentlich in dieser ganzen Composable-Welt? Wie behalte ich einen Überblick, dass es nicht zu komplex wird? Und auch Themen wie Audit ist auch da. Also wie kann ich nachvollziehen, was ist denn wo, wie, wann passiert? Wann ist irgendwo was nicht passiert? Wann hätte was passieren müssen? So, das muss ich auch alles wissen. Und dort gucken wir auch eben rein, dass das eben auch ein nahtloser Prozess ist, dass das passt und dass das funktioniert und dass das belastbar ist und sich unsere Kundinnen und Kunden darauf eben auch verlassen können. Genau. Und weiterer Punkt beispielsweise, den wir da auch machen, ist das Thema ERP-Integration. Das ist also ein ganz wesentlicher Punkt, weil das meint man ja oft nicht. Man denkt, okay, man übergibt beispielsweise eine Order irgendwo hin. Aber was bedeutet das denn? Und wo liegt denn Potenzial? Gerade im B2B, wenn ich mir da vorstelle, bei einer ERP-Integration, wir haben immer das Dauerthema, sind immer Preise, Verfügbarkeiten und die dann noch synchron und schnell zu liefern. Und und das ist ein Riesenthema. Das manchmal dauert das einfach sehr lange, bis so ein Preis aus so einem ERP rauskommt oder Produkte vielleicht, die gar keine Produkte sind, die erst Produkte werden während der Customer Journey. Da kann man schon sehr, sehr viel machen in der Integration und da kann man schon sehr viel falsch und aber auch sehr viel richtig machen, wenn man das gemeinsam integriert. Und das ist wiederum, hatten Sie eben gesagt, der Vorteil bei uns in der FIS-Gruppe, dass wir wirklich mit allen Leuten zusammensitzen. Wir bei der Medienwerft, Ihren Graf Reinfeld und wir machen das einfach zusammen und wir haben oft bei so Meetings halt so Wow-Effekte, wo wir dann denken, also wenn ein Kollege von euch irgendwas sagt und wir dann, dann kommen oft die, ja, dann lass uns das doch ganz anders bauen, lass uns das so bauen und da kommen Situationen raus, die oder Lösungen raus, die wirklich cool sind und die wirklich einzigartig sind und genau, und diese Probleme können wir eben gemeinsam lösen. Das ist eben auch so Lean Commerce, wenn man jetzt wenn man das Ganze end-to-end betrachtet, ist da anhand der Wertschöpfungskette da eine ganze Menge Potenzial. Das hört dann nicht nur auf beim Online-Shop, sondern das geht dann ins ERP rein und wieder zurück.
Super.
Das genau. Klingt wirklich end-to-end. Ja, und was wir dann auch noch machen, ist halt quasi, ich habe es ja eben auch schon erwähnt, im Online-Marketing, KPIs definieren, dass man das eben alles sichtbar hat, dass man Reports hat, dass man weiß, was wo passiert und damit man auch weiß, wenn wir irgendwo was ändern, was hat das denn für Auswirkungen und hat es den gewünschten Effekt oder hat es nicht den gewünschten Effekt? Und wenn es den nicht hat, dann direkt auch wieder gegensteuern.
Okay, so. Super, danke. Jetzt sind wir auch schon bei der letzten Frage angekommen und zwar Lean Commerce würde ich jetzt mal als Trend bezeichnen. Welche weiteren Trends siehst du denn noch daneben im E-Commerce?
Ja, also gut, ist glaube ich eine große Überraschung. Ein großer Trend ist halt KI. Und da finde ich vor allen Dingen spannend, was da jetzt passiert, mal abseits von so Chatbots und Content-Generierung. So, das ist ja jetzt das, was viele machen. Ne? Irgendwie ihre Seite mit Chatbots versehen. Chatbots tun Dinge, das ist auch alles cool und das ist auch alles gut. Auch automatische Content-Generierung, das sehen wir halt auch, was halt echt erfolgreich ist, so wenn im Online-Shop Marketingkampagnen automatisch erstellt werden. Ne? Vom Bannerbild bis zum Rabatt, bis zur Bewerbung, bis zum Boost in der Suche, da passiert schon sehr viel automatisch und das ist cool und über die KI. Aber da gibt es noch viele, gerade im B2B auch eine ganze Menge Potenzial für KI, gerade was das Thema Produkte geht. Da gibt es ja noch sehr viele Prozesse, die manuell bearbeitet werden, gerade weil sie auch sehr, sehr komplex sind und weil eine Umsetzung mit herkömmlichen Mitteln, sage ich jetzt mal, eine technische Umsetzung, ist dann doch auch aufwendig. So. Und mit KI haben wir halt die Möglichkeit, hier auch so ein paar Abkürzungen zu finden und dass man wirklich so eine Vollautomatisierung in diversen Prozessen schafft mit KI und die auch zufriedenstellend und wenig fehleranfällig. Das ist wirklich, das ist das große Potenzial, was ich da gerade für B2B jetzt sehe, um das wirklich ordentlich zu machen. Ne? Wir hatten es jetzt ja gerade auch in der FIS-Gruppe, da gibt es ja auch, machen wir ja auch diverse Themen mit KI. Da haben jetzt auch ja die Kollegen so eine Visual Search gebaut mit KI. Ne? Also hat sich so ein Kollege sein Badezimmer fotografiert und hat wirklich auch bis zu den Fliesen in exakten Maßen sich einen Warenkorb zusammenstellen können. Und das war jetzt keine monatelange Entwicklungsarbeit, sondern das war wirklich beeindruckend. Und davon sehe ich, oder sehen wir sicherlich mehr in diesem Jahr. Genau, ein weiterer Punkt oder Trend ist jetzt gerade, und das ist Gott sei Dank so, ist jetzt, dass auch im B2B mehr die Kundinnen und Kunden in den Fokus rücken. So, wir hatten ja, das wurde ja jahrelang sehr stiefmütterlich behandelt, muss man ehrlicherweise sagen. Also so nach dem Motto, ja, warum, wir kennen die Leute ja alle, wir wissen, wie die auf der Seite sind, wir wissen, was die wollen. Ne? Irgendwie so, das war immer so die Aussagen, da brauchen wir keinen UX. Aber jetzt gewinnt das immer mehr in Fokus, weil letztendlich, jetzt mal abgesehen, wenn man Dinge jetzt voll automatisiert, sind es ja letztendlich auch Menschen, die mit solchen Systemen interagieren. Und bei den Menschen funktionieren die gleichen Mechanismen, die es im B2C jetzt schon jahrelang gibt oder die da schon lange etabliert sind. Und das wird jetzt, die Erkenntnis reift jetzt. Und das passt ja auch zu dem Lean Commerce, wo man das jetzt eben noch dringender machen muss, wenn man eben wirklich Effizienz und Kosten in den Vordergrund stellt.
Das stimmt. Super, danke dir, Dirk, für den interessanten Einblick in den Bereich E-Commerce, vor allem in den Bereich Lean-Commerce. Dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal, unseren Hörern und dir eine gute Zeit und bis zur nächsten Folge bei unserem Podcast. Tschüss.
Ja, vielen Dank. Es hat Spaß gemacht. Tschüss.
Schön, das freut mich. Tschüss.